Willkommen, liebe Zuschauer, zum RTL-NTV-Trendbarometer in dieser Woche. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ja, nach den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen, da sind die Lage der Bundesregierung und die Entwicklung des Ukraine-Kriegs die Themen, die die Menschen hierzulande bewegen und interessieren. Jasmin weiß mehr.
Bei der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen ist die CDU mit einem blauen Auge davongekommen. Sie verliert zwar, bleibt aber stärkste Kraft. Ja, und der Kanzler, Friedrich Merz, der kann davon nicht profitieren. Im Gegenteil, er fällt auf einen neuen Tiefstwert. 68% nämlich sind unzufrieden mit seiner Arbeit. Das ist für ihn der schlechteste Wert seit seiner Wahl. Ja, und wie sieht's aus in der politischen Stimmung im Land? Weil die AfD verliert, sind Union und AfD jetzt auf Augenhöhe mit jeweils 25%. Nur für die Union sind 25% deutlich schlechter als das ohnehin schon schlechte Wahlergebnis bei der Bundestagswahl. Die SPD tritt auf der Stelle mit 14%. Die Grünen legen einen Punkt zu und schieben sich damit jetzt wieder knapp vor die Linkspartei. Das Bündnis Sarah Wagenknecht, das kratzt jetzt an der 5%-Hürde und die FDP wäre weiter sicher raus aus dem Bundestag.
Dankeschön, Jasmin, für diese Zahlen. Ja, und wir besprechen die Ereignisse oder die Ergebnisse mit unserer Chefreporterin in Berlin, Nadine Toroxel. Nadine, Niedrigwerte für Merz. Warum kommt er nicht aus dem Umfragetief? Was ist da los?
Ich finde, bei Friedrich Merz ergibt sich ein zweigeteiltes Bild. Einmal macht er außenpolitisch einen guten Job, kann aber damit nicht bei den Wählerinnen und Wählern punkten. Und innenpolitisch läuft es in der Koalition nicht besonders gut. Das hat auch damit zu tun, dass man im Wahlkampf die 180-Grad-Wende versprochen hat, die so aber bisher nicht eingetreten ist. Hinzu kommt gebrochene Wahlversprechen, schlechte Stimmung in der Koalition und das Desaster um die Richterwahl. Und all das zusammen führt zu schlechten Umfragewerten für den Bundeskanzler.
Ja, und wenn wir jetzt nochmal auf die Kommunalwahlen in NRW schauen, also die AfD so stark wie nie und der Niedergang der SPD nach wie vor nicht gestoppt, was bedeutet denn das jetzt eigentlich alles für die Regierung in Berlin?
Naja, die SPD versucht sich das Desaster ein bisschen schön zu reden, indem sie sagt, naja, so schlimm war es ja gar nicht. Aber ich würde sagen, es ist eben doch schlimm, denn die SPD hat jetzt ja die AfD auf den Fersen und zwar nicht irgendwo, sondern in ihrem einzigen Stammland im Ruhrgebiet. Für die Partei heißt das, dass sie sich jetzt überlegen muss, wie sie die Wähler anspricht. Und die Partei will wieder auf ihre klassischen Themen setzen, also Sozialpolitik, Arbeitsplätze, Wohnen. Für alle etablierten Parteien ist das Ergebnis bei der Kommunalwahl aber auch ein Warnsignal, denn es hat gezeigt, wie die AfD, wie schnell die AfD mobilisieren kann, vor allem bei den Unzufriedenen. Das heißt, für die etablierten Parteien, sie müssen jetzt liefern, damit die Stimmung im Land auch wieder besser wird.
Ja, und neben dem Interesse an der Arbeit der Bundesregierung treibt die Bevölkerung ja vor allem der Ukraine-Krieg um. Warum? Weil die Menschen hierzulande Angst haben, was passieren wird. Jasmin weiß mehr Details.
Nach dem Drohnenvorfall in Polen sind sich die meisten Politiker im Westen sicher, das war Absicht. Als Konsequenz will die NATO ja die Ostflanke stärken. Und all das macht etwas mit dem Sicherheitsgefühl der Menschen. Mehr als 60% befürchten nämlich, dass sich der Ukraine-Krieg ausweiten könnte zu einem Krieg zwischen Russland und der NATO. Also die Angst, in diesen Krieg hineingezogen zu werden, die ist groß. Ja, und wäre Europa in der Lage, einen russischen Angriff abzuwehren, ohne die Unterstützung der USA? Und da sehen wir, nur rund 40% glauben das. Die meisten Befragten aber sind skeptisch. Mehr als jeder Zweite meint, ohne die Hilfe der USA geht's nicht.
Ja, und wenn wir das jetzt so hören, Nadine, wie macht das auch in Berlin die Runde, dass wir also immer mehr mit Russland in einen Krieg reinschlittern?
Also ich würde sagen, die Bundesregierung, die weiß schon um die Sorgen in der Bevölkerung und deswegen möchte man diese Ängste nicht weiter schüren. Da spricht man auf gar keinen Fall von einem Krieg, der vor der Haustür stehen könnte, sondern es wird eher die Formulierung gewählt, dass die Bedrohung von Russland, von Seiten Russlands immer größer wird. Und natürlich schaut man mit großer Sorge auf diesen Drohnenvorfall, den es da in Polen gegeben hat. Und man muss ja auch eben sagen, die NATO, die brauchte schon ziemlich lange, bis sie sich zu Konsequenzen durchringen konnte und eine klare Strategie hatte. Ich glaube, das hat nicht dazu beigetragen, dass man in der Bevölkerung beruhigter war.
Ja, und was macht das jetzt im Endeffekt mit der Politik, die man macht? Also im Moment wirkt es ja so, als wollte man vor allem Amerika bei Laune halten.
Ja, das ist so. Also es gibt innenpolitisch einige Konsequenzen, beispielsweise die Schuldenbremse, die man ja für Verteidigungsausgaben gelockert hat. Das ist eine Maßnahme. Aber auch, dass wir jetzt immer wieder über eine Wehrpflicht diskutieren, gehört natürlich dazu. Aber ja, du hast recht. Es geht vor allem darum, den amerikanischen Präsidenten bei Laune zu halten und die USA bei der Stange, wenn es um die Unterstützung für die Ukraine geht. Und das ist ein ziemlich schwieriges Unterfangen, denn wir wissen, Donald Trump ist vor allem für eins bekannt, dass er nämlich unberechenbar ist.
Ja, und insgesamt ist da natürlich jetzt die Regierung gefordert. Aber wie sieht's da eigentlich mit dem Personal aus? Also wem trauen die Deutschen was zu oder wem vertrauen sie am meisten? Und da punktet ja vor allem ein Mann in diesen Angst- oder Krisenzeiten. Jasmin hat Details.
Nach gut 4 Monaten im Amt wollte Forser von Ihnen wissen, wie zufrieden sind Sie denn mit dem Machtzentrum der Koalition? Ja, und ganz vorne im Ranking, da sehen wir weiter den Verteidigungsminister Boris Pistorius. Er liegt mit deutlichem Abstand auf Platz 1. Ja, und so beliebt war wohl lange kein Kanzleramtschef mehr. Thorsten Frey auf Platz 2 und er teilt sich das Treppchen mit Bärbel Baas. Sie ist die einzige Frau im Ranking und schafft es hier in die Top 3. Und sie schlägt ihren Co-Vorsitzenden Lars Klingbeil. Ja, und insgesamt geht es im Mittelfeld ganz eng zu. Knapp dahinter sehen wir Markus Söder und er liegt vor dem Bundeskanzler, vor Friedrich Merz. Ja, und der schlägt den SPD-Fraktionsvorsitzenden Matthias Mirsch nur knapp. Im hinteren Drittel im Ranking sehen wir den Innenminister und den CDU-Generalsekretär Linnemann. Und komplett abgeschlagen im Ranking ist Jens Spahn. Soweit also das Bild bei allen. Aber wie sieht's denn bei den eigenen Anhängern aus, bei den Unionsanhängern? Und selbst da sehen wir, liegt Markus Söder vor dem Kanzler, vor Friedrich Merz. Ja, und auch bei den eigenen Anhängern ist Jens Spahn abgeschlagen. Er kommt nur auf 37% Zustimmung.
Ja, das ist ein Ranking. Das sind die Gesichter, die es richten sollen. Denn die Menschen, die haben ja Angst. Also wem trauen sie jetzt was zu genau in der Regierung? Und wenn wir über Boris Pistorius sprechen, Nadine, was genau hat er, dass ihm so viel zugetraut wird?
Ja, Boris Pistorius hält sich ja schon sehr lange unangefochten ganz vorne an der Spitze in diesen Rankings. Und es hat sicherlich auch damit zu tun, wie er auftritt. Er hat eine sehr klare Sprache. Er kommt sympathisch rüber und hemdsärmlich. Das mögen die Menschen. Das wirkt auch nahbar. Und ich würde sagen, es hilft ihm auf jeden Fall, dass er in seinem Politikfeld, das er beackert, also in der Verteidigungspolitik, bisher keine schweren Fehler gemacht hat.
Ja, es fällt ja doch auf, dass diejenigen, die durch Lautstärke punkten, in ihren Werten verlieren und andere, die sich so auf die Sache konzentrieren, die werden immer beliebter. Das ist ja schon ein deutlicher Fingerzeig. Also was macht jetzt die Regierung daraus oder was sollte sie daraus machen?
Ja, es ist tatsächlich auffällig, was du sagst, dass vor allem diejenigen, die, man könnte jetzt sagen, als Sprücheklopfer in Anführungsstrichen auffallen, indem sie immer wieder neue Reformen fordern, da aber nichts hinterherkommt, also keine tatsächliche Reform, dass die bei den Wählerinnen und Wählern nicht punkten können. Daraus kann man durchaus den Schluss ziehen, dass es weniger darum geht, mit Ankündigungen, mit Lautstärke aufzufallen, als anstatt wirklich mit konkreter Umsetzung, beispielsweise bei den Sozialreformen. Interessant finde ich aber bei diesem Ranking auch, wir haben vorne einige von der SPD, aber die Partei selbst kann davon, sehen wir auch bei uns im Trendbarometer, nicht profitieren.
So, und jetzt haben wir September, die Regierung ist 4,5 Monate im Amt und die Menschen wollen Taten sehen statt Worte, also Reformen. Und da erhitzt ja kaum ein anderes Thema beide Seiten mehr als Folgendes. Jasmin, verrät's Ihnen.
Das Bürgergeld. Klar ist bisher nur, die Koalition will ans Bürgergeld ran. CDU-Generalsekretär Linnemann will es streichen für alle, die arbeiten können, aber nicht wollen. Arbeitsministerin Baas hält dagegen. Ja, und was wollen Sie? 70% wollen die Regeln für den Bezug von Bürgergeld verschärfen. Rund jeder Zweite will es absenken und 46% wollen das Bürgergeld komplett abschaffen. Ja, und bei diesen Vorschlägen, da sehen wir deutliche Unterschiede bei den Parteianhängern. Das Bürgergeld zu verschärfen, das kommt grundsätzlich bei den Unions- und auch SPD-Anhängern gut an. Aber das Bürgergeld komplett abschaffen, da sehen wir, das kommt nur bei den Unionsanhängern und vor allem auch bei den AfD-Anhängern gut an. Bei den SPD-Anhängern stößt Linnemann hier mit seinem Vorschlag auf Granit.
Ja, vielen Dank, Jasmin. Und wenn wir jetzt diese Zahlen nochmal hören, Nadine, wir haben ja September. Also was heißt das jetzt für den Herbst der Reformen? Sind wir schon mittendrin? Spüren wir schon was?
Nein, ich glaube, wir spüren noch nichts, aber das wird demnächst losgehen, weil man arbeitet ja bei der Bundesregierung jetzt eben genau an diesen Sozialstaatsreformen. Da gehört sicherlich das große Thema Bürgergeld dazu, das ja auch, wir sehen es bei uns im Trendbarometer, viele Emotionen auslöst. Da gehören aber noch weitere Themen dazu, wie zum Beispiel die Frage, was ist mit den Krankenkassenbeiträgen? Da geht es sicherlich aber auch um die Rente. Und wenn man da den Herbst der Reformen ausgerufen hat, so wie der Bundeskanzler das getan hat, dann ist das so aus meiner Sicht ein schwieriges Erwartungsmodell. Denn es suggeriert, oder es wird so getan, als würde das jetzt alles ganz schnell gehen. Diese Reformen gehen aber nicht schnell, sondern ich glaube, dass man eher über einen Frühling der Reformen redet, bis das bei den Menschen ankommt. Und das ist dann auch wieder was, was zu schlechten Umfragewerten und auch zu schlechten Wahlergebnissen führt. Man tut so, als würden Dinge ganz schnell gehen, als würden sie schnell bei den Menschen ankommen und die spüren dann letztlich nichts davon.
Ja, das heißt letzten Endes, was kann die Politik tun, um die Menschen wieder an Bord zu holen, um ihnen wieder mehr Vertrauen zu geben in die Regierungsarbeit, um sie mehr zu beruhigen in diesen Krisenzeiten?
Ich glaube, es geht jetzt tatsächlich darum, diese Sozialstaatsreformen anzugehen. Da reden wir von der Rente, da reden wir vom Bürgergeld. Wir reden aber auch von sehr praktischen Dingen, nämlich beispielsweise, dass dieser 500-Milliarden-Fonds jetzt auch wirklich umgesetzt wird, dass die Menschen das merken, dass die Schule saniert wird, dass es auf der Straße, auf der Schiene besser wird. Es muss für die Menschen sich konkret was verbessern, denn das ist ja auch genau das, was man im Wahlkampf versprochen hat.
Dankeschön, Nadine Thoroxl und auch Jasmin Gebele für die Zahlen. Soweit unser Trendbarometer für diese Woche. Und natürlich melden wir uns nächste Woche wieder, dann mit neuen Umfragewerten. Ich freue mich auf Sie. Bis dahin.